Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes heiliges Wort aus dem ersten Petrusbrief im Kapitel 2. Da schreibt der Apostel: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir wollen beten. Herr dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne dein Wort an uns allen.
Amen. Amen.
Lebendige Steine, liebe Schwestern und Brüder der Immanuelsgemeinde hier in Stuttgart, so heißt ein schon etwas in die Jahre gekommener Film einer schwedischen Missionsgesellschaft. In Afrika wird eine Kirche gebaut. Die Eingeborenen tragen dafür auf dem Kopf Steine zusammen, große, dicke Felssteine. Der Kirchbau wächst, der erste Gottesdienst wird gehalten. Bei Taufe, Predigt und Abendmahl werden jeweils einzelne Steine des Kirchgebäudes auf Personen der Gottesdienstgemeinde bezogen. Das lässt sich im Film sehr gut darstellen. Am Schluss des Gottesdienstes und des Filmes gehen die Leute dann nach Hause, in ihre Familien, an ihre Arbeit. Sie tragen sozusagen Christus in die Welt hinein, als Krankenschwester, als Mechaniker, als Brückenkonstrukteur oder Evangelist. Lebendige Steine. So heißt dies im Filmtitel. Ausgehend von der Taufe macht Gott uns durch seinen Geist zu lebendigen Steinen im Bau des Reiches seines Sohnes. Dieses Reich Christi wird oft im Bild eines Leibes beschrieben. Hier als Haus, als geistliches Haus. Die ersten Christen in Jerusalem gingen ganz selbstverständlich, so berichtet uns das die Apostelgeschichte, in den Tempel, um zu beten. Der Apostel Petrus, in dessen ersten Brief ja unsere Predigtverse stehen, war eine Säule der Urgemeinde und hat, wie wir auch aus den Paulusbriefen wissen, die Verbindung der ersten Christengemeinde zum Jerusalemer Tempelgottesdienst für außerordentlich wichtig gehalten. Entsprechend halten wir ja auch besonders im sonntäglichen Introitus, dem Eingangspsalm, aber auch in vielen anderen Stücken die Verbindung zum alttestamentlichen Gotteslob. Jesus selbst hat ja Zeit seines Lebens den Tempel in Jerusalem besucht. Gewiss, er hat Kritik am Tempelkult geübt und ihn auch durch sein Wort vom Abbrechen des Tempels und Wiederaufbauen in 3 Tagen schon geistlich verstanden. Der neue Tempel hat als Fundament Jesus Christus, beziehungsweise die Propheten und Apostel, wie es im Epheserbrief heißt. Das Bild vom auserwählten, kostbaren Eckstein stammt aus Jesaja 28. Für uns gehört es immer gleich zusammen, wie auch hier getan, mit dem verworfenen Eckstein aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Schon im späten Judentum wurden diese Worte auf den Messias bezogen. Für die Christen jedenfalls ist klar, Christus ist der zunächst verworfene Eckstein, das Fundament des neuen Tempels der Kirche. Das hat mit dem Kreuz zu tun. Bei Paulus den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Hier beim Apostel Petrus heißt es für die Ungläubigen ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da kommt schnell die Frage auf, hat also Gott vielleicht doch seine Lieblinge? Und die anderen, die Ungläubigen, lässt er halt einfach fallen wie eine heiße Kartoffel? Demgegenüber gilt festzuhalten, im Kreuz Jesu ist Rettung für alle Menschen. Das ist Gottes erklärter Wille, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber Gott zwingt uns nicht, diese Rettung anzunehmen. Gott kann, so sagt es Jesus, selbst aus Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Gott sucht uns, er lockt uns, er möchte uns überzeugen. Da gibt es keine Holzhammermethode. Im Kreuz allein ist die Rettung, das ist der Eckstein Jesus Christus. Bleibt die andere Frage, wie werde ich denn dann einer dieser Glaubenden? Petrus sagt, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein und so werdet ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus. Indem wir also zu Christus kommen, werden wir zum Haus gebaut, werden wir lebendige Steine, die sich in den Bau der Kirche einfügen. Angefangen hat das bei fast allen von uns ganz früh, als wir in das Haus Gottes, in die Gemeinde gebracht wurden. Selber konnten wir uns noch gar nicht auf den Weg machen. Er hat uns vielmehr zu sich bringen lassen, um uns durch die Taufe einen Platz zu geben in der Kirche, uns aufzubauen auf das Fundament, das ewig hält. Es ist eine gute Sitte, sich dankbar der Taufe zu erinnern. Wir tun das eigentlich viel zu selten. Wir haben das heute durch die Teile des 4. Katechismusstückes ganz eindrücklich getan. Ähnlich deutlich geschieht es ja in der Osternacht. In der Taufe wendet sich Gott jedem Einzelnen zu und schneidert ihm sozusagen das, was vor 2000 Jahren auf dem Hügel Golgatha zu unserem Heil geschehen ist, das schneidert er jedem von uns ganz persönlich auf den Leib, die Taufe als Kleid. Und doch ist die direkte Beziehung Gottes zu jedem Einzelnen in der Taufe nur die eine Seite. Der Apostel Petrus nennt uns hier die andere, wenn er in seinem Brief von den Christen als den lebendigen Steinen spricht. Was ist schon ein Stein für sich und wäre er noch so schön? Er liegt auf dem Bauplatz rum, vielleicht wird entweder zum Hindernis oder später mal als Museumsstück ausgestellt. Vielmehr ist es doch so, Steine gehören zusammen. Jeder Stein gehört an die Stelle, an der er passt und eine bestimmte Funktion übernehmen kann. Das lässt sich an unseren Kirchbauten ganz gut nachvollziehen. Jeder einzelne Teil, und sei er noch so groß, braucht die anderen, allein ist er wertlos. Und jeder einzelne Teil, sei er noch so klein, hat seine bestimmte Aufgabe, seine Funktion. Das dürfen wir auf unser ganzes Leben übertragen, vor allen Dingen auf das Leben im Glauben. Wo wäre ich, gäbe es nicht die anderen, die mich zur Taufe getragen haben, in die Gemeinde eingeladen, mir dort den Gott, den Glauben nahegebracht, vorgelebt, verständlich gemacht haben. Jetzt aber bin ich selbst ein Teil des Baus, ein lebendiger Stein, der andere tragen darf, zum Halt für andere da sein. Jeder Christ braucht die anderen und die anderen brauchen ihn. Nur in ganz besonderen Ausnahmen, vielleicht in Notzeiten, kann der Christenglaube auch mal ohne Hilfe von außen überleben. Ansonsten bleibt er auf andere angewiesen, im Geben und im Nehmen. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Hier sind wir ganz dicht bei dem, was Martin Luther mit dem Wort vom Priestertum aller Gläubigen gemeint hat. Viele haben dieses Wort ja missverstanden und meinen, die Kirche brauche nun gar keine besonderen Priester mehr, keine Pfarrer. Ja, die Kirche als Institution habe sich letztlich überlebt. Wir haben doch das Priestertum aller Gläubigen. Nun kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Lasst uns, um da ein bisschen Korrektur hineinzubringen, einfach in die Augsburgische Konfession, in die Artikel 4 und 5 schauen. Und das machen wir einfach zusammen. Im Gesamtbuch ist es auf der Seite 1240. Schlagt es ruhig auf. Seite 1240, die Seiten stehen ja innen, Artikel 4 und 5. Der Artikel 4 erstmal über die Rechtfertigung, klar, da sind wir natürlich mitten im Priestertum aller Gläubigen. Wir lesen zusammen über die Rechtfertigung. Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünde und Gerechtigkeit vor Gott nicht durch unsere Verdienste, Werke und gottversöhnenden Leistungen erreichen können. Vielmehr empfangen wir Vergebung der Sünde und werden vor Gott gerecht aus Gnade um Christi willen durch den Glauben, wenn wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünde vergeben, Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Diesen Glauben will Gott als Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, ansehen und zurechnen, wie Paulus im 3. und 4. Kapitel des Römerbriefes sah. Und nun kommt direkt dahinter, der Artikel, der erstmal so in die Breite geht, der 5. Artikel vom Predigtamt. Damit wir zu diesem Glauben kommen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium und die Sakramente gegeben. Durch diese Mittel gibt Gott den Heiligen Geist, der bei denen, die das Evangelium hören, den Glauben schafft, wo und wann er will. Das Evangelium lehrt, dass wir durch Christi Verdienst und nicht durch unsere Verdienste einen gnädigen Gott haben, wenn wir dieses glauben. Verworfen, ja, wir können ruhig den Schluss noch dazu nehmen. Verworfen werden die Wiedertäufer und andere, die lehren, dass wir den Heiligen Geist ohne das leibhaftige Wort des Evangeliums durch eigenes Bemühen, eigene Gedanken und Anstrengungen erlangen. Natürlich ist schwerpunktmäßig im Gottesdienst das Gegenüber von Predigtamt und Gemeinde dar. Und doch haben wir alle Teil an diesen priesterlichen Rechten und Aufgaben. Wir bringen alle unsere Schuld und die Schuld der Welt vor Gott und bitten ihn um Vergebung. Wir tragen alle den im Gottesdienst empfangenen Christus in die Welt. Wir bringen ihn ein, jeder an dem Platz, an den Gott ihn gestellt hat. Wir loben den Vater stellvertretend für alle Welt. Das ist priesterliches Handeln. Martin Luther hat ohne Frage eine Verbindung zwischen dem Predigtamt und dem Priestertum aller Gläubigen gesehen. Und doch bleibt es dabei, dass auch wir um das Priestertum aller Gläubigen in rechter Weise wahrnehmen zu können, immer wieder das Predigtamt brauchen, das uns Mut macht, die Prädikate der königlichen Priesterschaft zuspricht, damit wir die Wohltaten dessen preisen können, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.